Hundeschule for Lucky Paws. Vertrauen schaffen, Empathie leben und Selbstbestimmung fördern. Fortschritt erleben.
Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von For Lucky Paws Inside. Heute mit dem Thema, was zeigt mir mein Hund über mich selbst? Welche Muster spiegelt mein Hund? Was macht er sichtbar? Und was triggert mich vielleicht an dem ein oder anderen bestimmten Verhalten des Hundes? Wir wollen heute nicht auf Trainingstipps schauen, sondern auf das, was zwischen uns geschieht, wenn kein Kommando fällt, auf diese leise Spiegelung zwischen Mensch und Hund. Und wir sprechen über Bindung, Beziehung, Koregulation, über Blicke, die die Biochemie zwischen beiden verändern und über Philosophien, die unsere Begegnungen deuten. Und wir fragen uns, welche meiner Muster spiegelt mein Hund? Was macht er sichtbar, was ich vielleicht sonst ignoriere oder gar nicht sehen würde? Und warum triggert mich vielleicht auch ein ganz bestimmtes Verhalten meines Hundes? Und ich lade dich ein, heute nicht zu handeln, sondern zuzuhören und zu merken, wenn dich etwas in dir berührt oder wenn dich etwas anspricht. Natürlich bietet sich auch hier die Möglichkeit, dass du im Verlauf nochmal zurückspulst, dir die ein oder andere Stelle vielleicht noch einmal ganz in Ruhe anhörst. Unser Hund zeigt uns ja ganz oft, welche Themen in uns sind, und er spricht uns ja ganz schnell an unseren wunden Punkten an. Und wenn du mit deinem Hund in einem Raum bist, dann sind zwei unterschiedliche Nervensysteme miteinander in einem Raum. Und diese zwei Nervensysteme treffen aufeinander und reagieren aufeinander. Und Steffen Porges hat die Polyvagalperspektive beschrieben. Und in der sind Sicherheit, soziale Einbindung und Stressreaktionen nicht nur Kopf-, sondern Körperzustände. Also das passiert nicht nur in unserem Kopf, sondern auch in unserem Körper. Und unsere physiologischen Zustände färben, wie wir uns begegnen, und zwar ganz unbewusst. Dafür entscheiden wir uns nicht, sondern das passiert einfach im Unterbewusstsein. Und diese Sicht wird seit den 1990ern als Polyvagaltheorie entwickelt und hat das Verständnis von Koregulation geprägt. Koregulation ist ein Begriff, den ihr vielleicht schon mal gehört habt. Das bedeutet so viel wie: mein Zustand hilft deinem, sich zu ordnen, oder erschwert es. Also, wenn ich entspannt bin, kann sich das andere Nervensystem ordnen und auch entspannen, oder wenn ich nicht entspannt bin, erschwert meine Unentspanntheit, mein unentspanntes Nervensystem, die Entspannung eines anderen Nervensystems. Und unsere Hunde sind darin besonders fein. Studien zeigen, dass zum Beispiel ein gegenseitiger Blickkontakt zwischen Hund und Mensch das Hormon Oxytocin steigen lässt auf beiden Seiten. Und Oxytocin ist ein Bindungshormon. Ein schlichter Moment des Blicks kann biochemisch Nähe und Bindung und Beziehung verstärken. Und die emotionale Ansteckung ist auch messbar. Es gibt Studien darüber, ich habe sie euch in den Quellen genannt, wo die Dauer der gemeinsamen Lebenszeit die Herzratenvariabilität von Mensch und Hund synchroner werden lässt. Und je länger man zusammenlebt, desto mehr überträgt sich der eigene Stress auf den Hund und der Stress des Hundes auf einen selbst. Und der Leitgedanke soll sein: dein Hund liest nicht nur deine Worte, sondern deine Zustände. Und was in dir unbemerkt rauscht, kann er hören. Und es ist ja eine Entscheidung, die man trifft, ob man da hinschauen möchte oder nicht. Musik Vielleicht hast du schon mal etwas über Spiegelneurone gehört. Oft wird die Idee der Spiegelneurone für viele Erklärungen herangezogen. Was aber wissenschaftlich gilt, ist, dass der direkte Nachweis solcher Mechanismen beim Hund tatsächlich erst einmal komplexer ist. Wichtiger ist, dass der Befund, dass gegenseitige Affekte und Aufmerksamkeitszustände sich wechselwirksam beeinflussen. Das steht fest, das ist klar. Und welche komplexen Mechanismen da neurobiologisch dahinter stecken, da gibt es noch viele offene Fragen. Es ist bekannt, dass der Hund sich da dem Menschen sehr ähnelt. Deswegen geht man davon aus, dass es diese Spiegelneurone auch gibt. Aber ja, diese Spiegelneurone werden einfach sehr oft als Erklärung herangezogen, obwohl es wissenschaftlich noch gar nicht so richtig klar ist. Klar ist, dass es gegenseitige Affekte gibt und dass Aufmerksamkeitszustände sich wechselwirksam beeinflussen. Der Blick, die Stimme, die Berührung, die Nähe und Koregulation, all das zählt damit rein. Und Porges spricht hier von der Neurozeption, das heißt das unbewusste Scannen von Sicherheit versus Gefahr. Das heißt, bevor du Sitz sagst, spürt dein Hund, ob dein Inneres stabil oder gerade fahrig ist. Und die Forschung betont zudem, dass Bindung und der Caregiving-Stil dyadisch verstanden werden. Das heißt, dein Muster und der Bindungsstil des Hundes formen gemeinsam die Beziehung. Das ist ganz oft ein Begriff, der im Hundetraining ganz vielfach verwendet wird. Jeder spricht von der Bindung. Man braucht eine gute Bindung, man möchte eine gute Bindung erarbeiten. Und wenn etwas nicht so läuft, dann hört man auch oft, dass man keine gute Bindung zu seinem Hund hat. Und das ist schlichtweg falsch. Bindung bildet sich in den ersten Lebenswochen eines Hundes. Und dann ist ein Bindungsstil festgelegt. Und je nachdem, welche Erfahrungen der Hund da gemacht hat, die Bindungstheorie kommt ursprünglich von der Bindungstheorie von uns Menschen und wird auf den Hund quasi übertragen. Man geht davon aus, dass es da ähnlich ist. Und das würde bedeuten, dass der Welpe einen Bindungsstil entwickelt, mit dem er später in Beziehung kommt. Und viele Welpen haben diesen Bindungsstil bereits entwickelt, wenn sie bei uns zu Hause einziehen. Und dann kommt es darauf an, wie dieser Bindungsstil gebildet wurde, wie sicher dieser Stil ist. Und dann komme ich als Mensch dazu und auch ich als Mensch habe meinen Bindungsstil in der Kindheit, in der frühen Kindheit festgelegt. Und diese beiden Bindungsstile formen dann gemeinsam die Beziehung und gehen miteinander in Beziehung. Und in welchen Situationen verliert meine Stimmung die Wirkung, weil vielleicht mein Körper eine andere Botschaft sendet? Das ist eine Frage, der darfst du gerne einmal nachgehen. Also in welchen Situationen hast du das Gefühl, dass dein Hund dir nicht mehr folgt, dir nicht mehr, mit Folgen meine ich nicht Kommandos befolgen, sondern Folgeverhalten, also sich nicht mehr an dir orientiert, weil vielleicht dein Körper die ein oder andere Botschaft sendet, die dir bisher gar nicht so bewusst war. Die Bindungstheorie, von der ich gerade schon gesprochen habe, wurde ursprünglich für den Menschen entwickelt, und zwar von Bowlby und Ainsworth wurde es weiterentwickelt. Und diese Bindungstheorie erklärt unser Bedürfnis nach einem sicheren Hafen und einer sicheren Basis. Das heißt, jeder von uns hat erstmal das Bedürfnis nach Sicherheit. Wenn man auf die Welt kommt, möchte man sicher sein. Und jemand, der schützt und damit Erkundung möglich wird, ist das, was wir suchen. Und diese Konzepte wurden dann im Verlauf auf den Hund übertragen. Das heißt, unsere Hunde zeigen bindungsähnliche Muster. Sie verhalten sich nicht komplett identisch und sie ähneln uns da. Aber auch da kann man mal die Frage stellen, ob es denn überhaupt eine Bindung über zwei verschiedene Arten geben kann. Also Wir Menschen binden uns an unsere Eltern oder Bezugspersonen, die für uns zuständig sind. Und die Hunde binden sich an die Wesen, also an ebenfalls Eltern, Tanten, die in der Zeit für sie da sind. Und eine Bindung zwischen Mensch und Hund ist tatsächlich, wenn man der Bindungstheorie nachgeht und schaut, was da alles dazugehört, ein wenig fraglich, ob es das tatsächlich gibt. Und was aber klar ist, ist, dass unsere Hunde bindungsähnliche Muster zeigen wie wir. Und sie nutzen uns auch als sichere Basis und als sicheren Hafen. Und es gibt dazu auch schon ein paar Studien, die habe ich euch auch einmal im Literaturverzeichnis bei den Quellenangaben genannt. Und Bowlby formulierte damals, dass eine sichere Basis Autonomie ermöglicht. Und diese sichere Basis ist weniger Kontrolle als verlässliche Präsenz. Das heißt, wir neigen ja dazu, dass wir die Kontrolle nicht abgeben wollen und unseren Hund immer kontrollieren möchten. Das hat aber nichts mit der Autonomieermöglichung zu tun, sondern diese Autonomie wird möglich durch eine verlässliche Präsenz. Und wenn wir das ernst nehmen, sehen wir, dass unser Hund zeigt uns, wo unsere innere Basis brüchig ist. Nämlich immer dann oder immer dort, wo sein Verhalten uns aus der Spur bringt. Und es gibt da nochmal eine andere Perspektive von Martin Buber. Der unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Arten an Begegnungen. Eine Begegnung Ich-Du und eine Begegnung Ich und Es. Und wenn ich dem Hund als Du begegne, nehme ich sein Subjektsein wahr, nehme wahr, wer er ist, wer da ist. Und wenn ich ihm als Es begegne, dann mache ich ihn eher zur Funktion meiner Ziele. Und diese Unterscheidung macht sichtbar, wie ich ganz persönlich in Beziehung gehe, wie ich beziehe, nicht nur, was ich tue. Und dieser Frage könnt ihr gerne in einer ruhigen Minute mal nachgehen und mal schauen, wo kippe ich denn von Ich-Du-Begegnungen in Ich-Es-Begegnungen, besonders wenn in Alltagssituationen vielleicht auch ein wenig Druck aufkommt. So, was macht denn unser Hund überhaupt sichtbar? Wenn man immer sagt, der Hund deutet auf unsere Themen, was ist denn das, was er sichtbar macht, was man sonst ignoriert? Unser Hund macht unser Tempo sichtbar, er macht unseren Bindungsstil sichtbar und er macht unsere Authentizität sichtbar. Und beim Tempo zeigen viele Hunde Unruhe schon dann, wenn wir Menschen innen beschleunigen. Also es ist noch gar nicht äußerlich sichtbar, sondern wir beschleunigen unsere Energie, wir beschleunigen uns in uns. Und wenn Sicherheit fehlt, rutschen wir automatisch in die Mobilisierung, also in Richtung Kampf oder Flucht. Und der Hund spiegelt das oft als Hecheln, Ziehen, die Umwelt abscannen, sie sind viel im Außen. Und ja, unser Stress ist gleich der Stress unseres Hundes. Und umso länger wir in Beziehung mit unserem Hund stehen, umso schneller passiert das auch und umso mehr ist unser Stress auch der Stress des Hundes. Und in Bezug auf den Bindungsstil gibt es Zusammenhänge zwischen dem erwachsenen Bindungsstil des Haltenden und des Unterstützungssuchenden, also des Menschen und des Hundes. Ein ängstlich unsicherer Stil kann den Hund abhängiger und wachsamer machen. Und ein sicherer Stil lässt ihn eher explorieren und entdecken und neue Erfahrungen machen. Und unsere Authentizität, wenn also Blick und Stimme Nähe signalisieren, die Körperspannung aber etwas anderes sagt, folgt der Hund eher dem Körper. Das heißt, wenn das, was wir möchten, nicht mehr mit dem übereinstimmt, was wir mit Gestik, Mimik, Körperspannung ausdrücken, dann folgt unser Hund immer eher dem, was unser Körper ausdrückt. Und unsere Hunde lesen unseren Körper und unsere Gerüche tiefer als unsere Worte. Sie nehmen Hormone wahr, sie nehmen auch Stresshormone wahr. Das sind alles Dinge, die haben wir gar nicht so auf dem Schirm. Unsere Hunde sind da aber sehr, sehr fein und erkennen da bereits kleine Nuancen sehr, sehr früh. Und ja, da kann man sich auch mal ein paar Fragen stellen in einer ruhigen Minute. Vielleicht einfach mal Situationen im Alltag beobachten und reflektieren und mal schauen, wo man vielleicht seine eigenen Worte überschätzt und seinen Körperausdruck, seine Körperspannung, sein Gesamtbild unterschätzt. Und vielleicht mag man auch der Frage nachgehen, wo man alte Beziehungsmuster mit in die Gegenwart und mit in die Beziehungsstruktur mit seinem Hund trägt. Das sind alles Fragen, die wird man sicherlich nicht im ersten Schritt beantworten können, aber diese Fragen können ja immer wieder mal auftauchen und immer mal wieder durchdacht werden. Wollen wir uns noch einmal den Blick zuwenden und den Blick zwischen Mensch und Hund biochemisch nochmal anschauen. Und zwar hatte ich vorher ja schon erwähnt, dass wenn wir unseren Hund anschauen und unser Hund uns anschaut, dass Oxytocin freigesetzt wird. Und das wurde auch in Studien bereits belegt, dass das Oxytocin sich auf beiden Seiten erhöht durch den Blick, also beim Hund sowie beim Menschen. Und das ist ein Phänomen, das bei handaufgezogenen Wölfen nicht in gleicher Weise auftritt. Und das liegt nahe, dass in der Domestikation ein interspezifischer Bindungskanal entstanden ist. Also dass etwas zwischen Mensch und Hund sich entwickelt hat, entstanden ist, dass der Blick Oxytocin, Bindungshormone ausschüttet. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass es in dem Moment, wenn ich mit meinem Hund zusammen bin, nicht nur mich gibt und nicht nur den Hund gibt, sondern etwas Drittes entsteht. Also ein Wir. Ja, wir stehen nicht einzeln da, wir sind nicht unabhängig voneinander, sondern es gibt ein Uns. Der Hund zeigt uns nicht nur uns, er macht uns zu jemandem, der wir mit ihm sind. Und das entsteht durch die Beziehung. Und da kann man vielleicht einmal der Frage nachgehen, wer werde ich denn in der Nähe meines Hundes? Werde ich ruhiger? Werde ich weicher? Werde ich vielleicht auch angespannter? Und werde ich aufgeregter? Werde ich nervöser? Und warum passiert das überhaupt? Warum löst jetzt ein bestimmtes Verhalten etwas in uns aus? Wenn wir mit unserem Hund unterwegs sind, dann nehmen wir oder sprechen wir oft von Problemen, die wir haben, von Themen, die im Zusammenleben, im Alltag mit dem Hund aufkommen. Und das sind selten reine Hundeprobleme. Das sind in der Regel Resonanzen, die sich aus dem gemeinsamen Wir ergeben. Und wenn ein Hund zum Beispiel ignoriert, also er ignoriert uns, wir wollen etwas, er tut so, wie wenn er uns nicht hört, und das triggert ganz oft die Emotion Ohnmacht. Und wenn er uns kontrolliert, dann sind wir ganz oft bei der Angst vor Kontrollverlust. Und da sind wir wieder bei der Bindungstheorie. Wenn ich ein sicher gebundener Bindungsstil bin, dann toleriere ich tatsächlich mehr. Wenn ich unsicher gebunden bin, dann suche ich oft Überkontrolle oder Rückzug. Und übertragen auf den Hund heißt das, je unsicherer ich mich innen fühle, also innerlich, desto eher gebe ich Kontrolle ins Außen. Also Leine, Kommandos, Regeln, die ich aufstelle. Und das ist alles sinnvoll. Aber man kann einmal reflektieren, warum setze ich denn gewisse Regeln? Und Sicherheit, gebe ich Sicherheit oder erzwinge ich Sicherheit damit? Und dann sind wir schnell im Bereich Management, dass wir unseren Alltag mit dem Hund managen. Und ein guter Managementrahmen kann einen selber erst einmal beruhigen und dadurch auch den Hund beruhigen. Das heißt, wenn ich eine Situation habe, wo ich sage, die bereitet mir Probleme, Bauchschmerzen, dann kann man einmal überlegen, was würde mir denn helfen, mich in dieser Situation besser und ruhiger zu fühlen. Und wenn ich diese Maßnahmen erst einmal ergreife, die müssen noch gar nichts am eigentlichen Thema verändern. Aber allein dadurch, dass ich einen Handlungsplan habe, werde ich handlungsfähiger. Und das wiederum beruhigt mich und dadurch auch den Hund. Und ein ängstlicher Rahmen, in dem ich angespannt bin, in dem ich nicht weiß, immer kontrolliere, immer im Außen bin, ein ängstlicher Rahmen erhöht den Druck auf beiden Seiten. Und ja, da kann man sich fragen, wo setze ich Grenzen, um wirklich zu halten? Und wo setze ich Grenzen, um meine Angst zu besänftigen? Und welche Situationen vermeide ich vielleicht auch? Vielleicht ist es von mir vermieden, vom Rahmen vermieden. Was passiert auf der Beziehungsebene? Dass man sich die Situationen einmal vor Augen holt und mal schaut, was steckt denn da dahinter? Und wenn wir jetzt die Begegnung mit unserem Hund einmal nehmen und schauen, was eigentlich passiert, dann verändern sich beide, also Mensch und Hund, in echten Begegnungen, wenn sie aufeinandertreffen. Begegnung ist Gegenwart, Begegnung ist keine Technik. Und in Bezug auf den Hund heißt das, dass ich in einen Dialog treten kann, eine wechselseitige Aufmerksamkeit, die zuhört, an der Leine, im Blick, in der Berührung. Und wenn ich beginne, den Hund als Mittel für etwas zu benutzen, dann macht man oder dann kann man sich darin üben, darauf aufmerksam zu werden. Und da werde ich dann auf Themen aufmerksam, die ich ganz unterbewusst in die Beziehung, in das Zusammenleben mit dem Hund mitbringe. Zum Beispiel, wenn ich einen braven Hund möchte, wenn ich sage, er muss gehorchen und wenn ich etwas sage, dann soll er das tun. Also sozusagen, wenn ich den klassischen braven Hund an der Seite möchte, dann spricht das oft für die Selbstdefinition. Also ich möchte damit mich selbst definieren. Und zwar, ich bin kompetent, möchte ich nach außen zeigen. Oder auch für meine Sichtbarkeit, wenn ich den perfekten Begleiter an meiner Seite haben möchte, möchte ich zeigen, dass ich die Kontrolle habe. Und da kann jeder für sich mal hinschauen und sagen, was steckt denn da dahinter? Was, wenn mein Hund jetzt irgendetwas tut, womit ich nicht einverstanden bin und mich dadurch schlecht fühle, was genau steckt da dahinter? Was kann ich nicht erfüllen? Welchen Zweck? Und aus neurobiologischer Sicht kann man noch ergänzen, dass Affektregulation erlernt ist, zuerst durch Koregulation mit einer verlässlichen Bezugsperson. Wir leihen uns quasi in Beziehungen die Regulation und später können wir sie dann verkörpern. Umso öfter ich es geschafft habe, mich über ein entspanntes Nervensystem koregulieren zu lassen, also in die Regulation zu finden, umso besser kann ich es irgendwann selber. Und unser Hund zeigt uns also nicht nur, wie wir irgendetwas regeln, sondern auch, wo wir Regulation von außen brauchen. Und eine Frage, die ihr euch stellen könnt, wäre, wo darf ich mich von meinem Hund berühren lassen? Wo darfst du dich von deinem Hund berühren lassen? Nicht nur im Fell, sondern im Selbstbild. Also möchte ich da hinschauen, möchte ich erkennen, was im System passiert, was bei mir passiert, was beim Hund passiert. Einen guten Weg, um in die Entspannung zu finden, um mein System regulieren zu können. Und zum Ende unserer Folge möchte ich dir drei Gedanken mitgeben. Einmal Zustand vor Methode. Bevor du handelst, bist du. Das heißt, der Zustand, dein Hund spürt deinen Zustand, später erst das Signal. Und das heißt, wenn du mit deinem Hund etwas tun möchtest, wenn du ihm ein Kommando geben möchtest, dann mach dir einmal kurz bewusst, dass du im Moment bist, dass du in deiner Präsenz bist und gib dann erst das Signal. Als zweites, Beziehung ist zweiseitig. Der Bindungsstil deines Hundes und dein Bindungsstil gehen miteinander in Beziehung. Das heißt, wir können weniger der Hund ist so denken und vielleicht mehr in Richtung wir gemeinsam sind das oder werden zu dem. Und der Hund ist kein Spiegelglas, sondern ein Mitgestalter. Er zeigt nicht nur dich selbst, sondern ihr werdet gemeinsam zu einem Wir. Und du wirst zu der Person, die du mit ihm wirst. Und wenn du jetzt die nächste Zeit mit deinem Hund nach draußen gehst und du nimmst wahr, dass dich eine Situation anspricht, dann nimm es als Einladung und nicht als Schuld oder Fehler. Dein Hund hat weder dir etwas angetan, noch tust du deinem Hund etwas an. Er zeigt uns, wo wir im Leben sind und was vielleicht in der Zukunft geordnet werden möchte. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du mitgehört, mitgedacht, mitphilosophiert hast, und ich freue mich auf das nächste Mal.